von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Das wird ein bunter, ein vielfältiger, ein spannender, ein politischer Abend mit einer Frau, die einen für Schleswig-Holstein einen sehr besonderen Lebenslauf hat, die früh dort gelandet ist, wo der Altersschnitt dann doch erheblich höher ist, nämlich im Schleswig-Holsteinischen Landtag, da sitzt sie für die Grünen. Aminata Touré ist mein Gast. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Und wir haben jetzt gleich ein Problem. Ich habe mit meiner Stieftochter, unglaublich politisch korrekt, heute Morgen zusammengesessen und die hat gefragt, sehr interessiert, wer kommt denn heute? Da habe ich gesagt, die jüngste Abgeordnete im Schleswig-Holsteinischen Landtag, sagt sie gleich Ageism. Also von wegen Begrenzung und Diskriminierung, sie ist jetzt nur eingeladen wegen des Alters. Dann sage ich, ja, es ist nicht nur das Alter, also sie hat auch eine andere Hautfarbe, sagt sie gleich Racism. Ja, und ich habe gesagt, du hast eigentlich, ist das nicht falsch. Wie gehen wir jetzt damit um? Also hat sie insofern recht, begrenze ich das dann quasi?
Ich weiß natürlich nicht, was ihre Motivation war, mich einzuladen, aber es ist ja einfach Fakt. Ich bin die jüngste Abgeordnete und ich bin auch die erste schwarze Abgeordnete im Schleswig-Holsteinischen Landtag und ich kommuniziere das auch immer offen und klar nach draußen, weil es eben eine Besonderheit ist und mit dieser Besonderheit geht halt auch mit einher, bestimmte Gruppen mit zu vertreten und sichtbar zu machen in der Politik und deswegen ist es für mich überhaupt keine Diskriminierung, das so klar zu benennen.
Gott sei Dank, ich gebe zu, wir haben Sie tatsächlich deswegen eingeladen, natürlich, weil es auch die Geschichte ist, die man immer sucht. Die dahinter steht, ja. Und deswegen sitzt jetzt nicht Rasmus Andresen oder jemand anders hier, wie viele andere Abgeordnete aus dem Schleswig-Holsteinischen Landtag. Also können wir unverkrampft an diesen Abend herangehen.
Natürlich. Ich bin ja auch jemand, der das offen und klar anspricht.
Wie oft hören Sie trotzdem so eine Unsicherheit beim Fragesteller?
Schon oft. Die Frage wird oft gestellt, ist das jetzt blöd? Darf ich das jetzt sagen? Aber das ist vor allem in Bezug auf die Hautfarbe wird das oft gefragt. Und da merke ich immer, das Problem ist nicht, die Hautfarbe zu benennen. Die Frage ist nur, welchen Begriff nutze ich? Wenn man einfach sagt, schwarze Abgeordnete, dann ist dem auch so. Und alle rassistischen Begriffe möchte ich nicht hören, aber ansonsten...
Wären Sie auch nicht.
Danke.
Aminata Touré ist zu Gast. Als Abgeordnete sitzt sie für die Grünen im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Da sind Sie mit Tagesordnungen betraut, mit Anträgen, mit kleinen und großen Anfragen und all dem, was da so dazugehört. Genau. Deswegen kann ich jetzt vielleicht auch gleich mit einem Antrag kommen. Ich würde die Geschäftsordnung im weiteren Talkverlauf hier gerne ändern. Einen folgenden Antrag einbringen, nämlich den der Selbstvorstellung. Antragsbegründung, es hat Tradition in dieser Sendung. Ja. Und ich habe es Ihnen leicht gemacht, ich habe das schon mal vorbereitet, in Ich-Form für Sie, ja, also wie ich Aminata Touré sehe. Wie oft passiert das, dass Sie im Parlament auch Texte vorlesen müssen, die nicht von Ihnen selbst sind?
Ich schreibe meine Reden alle selbst. Deswegen eigentlich nie.
Ja, dann müssen Sie sich jetzt ein bisschen umgewöhnen. Das hier wäre der Text.
Ja.
Und also ist es jederzeit natürlich Zwischenruf möglich. Wenn Sie sagen, stimmt nicht, sagen Sie es.
Okay. Sehr verehrte Hörerinnen und Hörer, als Nachrückerin bin ich für Monika Heinold in den Kieler Landtag gekommen. Sie setzte sich als Finanzministerin an den Jamaika-Kabinettstisch und für mich wurde ein Platz im Parlament frei. Seitdem trage ich, durchaus mit Freude, den Beinamen jüngste Abgeordnete. Dass ich, Aminata Touré, heute auf dieser politischen Bühne Schleswig-Holstein stehe, dass ich wurde, was ich bin, habe ich meinen Eltern zu verdanken. So wie alle Kinder, klar und doch auch anders. Meine Eltern sind aus Mali geflohen. Der Putsch 1991 und seine Folgen trieb sie aus ihrem Heimatland und nach Deutschland. Als ich 1992 in Neumünster geboren wurde, lebte sie ohne klare Bleibeperspektive in einer Flüchtlingsunterkunft, also ich. Die ersten 5 Jahre meines Lebens habe ich so verbracht. 12 Jahre hat diese Zeit der unsicheren Duldung gedauert. Dann haben wir deutsche Papiere und damit offiziell eine neue Heimat bekommen. Für mich die einzige, die ich kannte und erlebt hatte. Mit 13 war ich das erste und bisher auch letzte Mal in Mali, um das Land, die Familie, meine Eltern und irgendwie auch meine Wurzeln kennenzulernen. Mein politisches Engagement hat natürlich mit meiner Geschichte zu tun. Ich war ein Flüchtlingskind. Ich bin eine Schwarze. Ich weiß, wie sich alltäglicher Rassismus anfühlt und ich sehe Not, Krisen und Kämpfe in Mali auch mit den Augen einer Angehörigen, die dort Familie hat. In Neumünster an der Gesamtschule Faldera habe ich Abitur gemacht. In Kiel Politikwissenschaften und französische Philologie studiert. Ein Auslandssemester habe ich in Madrid verbracht und 3 Jahre für die grüne Bundestagsabgeordnete Luise Amtsbeck gearbeitet. Etwas tun, mitgestalten, für Menschen eintreten, Ungerechtigkeiten nicht hinnehmen, sondern aus der Welt schaffen, das liegt mir am Herzen und hat mich Schulsprecherin, Mitglied der Grünen und Landtagsabgeordnete werden lassen. Bisher. Wer weiß, was noch kommt. Es gibt nichts, was ich nicht machen kann. Dieser Satz leitet mich. Meine Mutter hat ihn mir und meinen 3 Schwestern mit auf den Weg gegeben. Gerade auf schwierigen Strecken voller Stolpersteine hilft er. Aminata Touré ist eine starke, selbstbewusste, schwarze Frau. Wenn ich diesen Satz über mich höre oder lese, denke ich, stimmt, das bin ich. Danke Mama und volle Kraft voraus.
Dankeschön. Alles
Danke
richtig?
Danke für den Text, ja.
Ja? Sie haben auch sehr oft schon sehr herzlich und liebevoll über Ihre Mutter gesprochen.
Ja.
Das machen wir alle im Bestfall.
Ja.
Trotzdem ist bei uns ja oft so der Satz, ich möchte nicht werden, in meinem Fall jetzt wie mein Vater.
Mhm.
Also, dass man das als junger Mensch sagt.
Ja,
als junge Frau vielleicht sagt, ich möchte nicht unbedingt werden wie meine Mutter.
Mhm.
Bei Ihnen war das anders, oder?
Bei mir war das anders. Ich habe absolute Hochachtung vor meiner Mutter. Und umso älter ich werde, umso deutlicher verstehe ich eigentlich, vor welchen Herausforderungen sie stand und mit welcher Würde und Größe sie all die Herausforderungen, die ihr bevorstanden, gemeistert hat.
Über die wir auch noch sprechen werden. Wo soll Ihre Reise hingehen? Also wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Das ist jetzt kein Personalentwicklungsgespräch, aber irgendwie ja doch interessant als Frage mal.
Ja, das ist eine gute Frage und die Frage bekommt man natürlich oft gestellt, gerade wenn man Politik macht. Und ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich wusste es auch noch nie so richtig, wo genau will ich eigentlich hin. Ich wusste immer, was ich in diesem Moment machen möchte. Und die Klarheit in dem, was ich jetzt gerade machen möchte, hat mich immer zum nächsten Schritt geführt und so halte ich es weiter.
Wir haben über Ihre Kindheit eben ein bisschen was in der Selbstvorstellung gehört, in der Flüchtlingsunterkunft, mhm, damals noch, in der die es heute nicht mehr gibt. Die ersten Jahre haben Sie dort verbracht. Wie sah Ihr Zuhause aus? Also welche Erinnerungen haben Sie an Ihre ersten Lebensjahre?
Also ich habe natürlich, oder wir haben noch viele Fotos davon und das war, ich sag mal, eine relativ normale Wohnung, nicht sonderlich schön, ein bisschen heruntergekommen und das Einzige, was quasi nicht so war wie in anderen Wohnung, nehme ich mal an, ist, dass man eine Dusche hatte. Und die Dusche war immer eine Gemeinschaftsdusche im Keller unten. Und ich habe es erst realisiert, als wir ausgezogen sind aus dieser Flüchtlingsunterkunft, dass das gar nicht so üblich ist. Und da habe ich quasi in unserer ersten Wohnung festgestellt, man kann auch eine Dusche in der Wohnung haben.
In der Wohnung und als Familie auch nur, genau, nutzen und nicht noch mit anderen.
Genau.
Aber ansonsten, ja, war das eben Ihre Umgebung und,
genau,
in der haben Sie Ihre Kindheit auch sehr unbeschwert verbracht?
Ja, also wie das nun mal so ist als Kind, wenn man nichts anderes kennt. Ich bin da ja geboren, dann nimmt man das ja nicht als merkwürdig wahr. Es gab so 1-2 Situationen, wo ich gemerkt habe, okay, vielleicht leben wir doch anders als andere. Und das war, wenn meine älteste Schwester aus der Schule kam und dann zum Beispiel so Sprüche kamen und sie irgendwie weinend nach Hause gekommen ist und so Sprüche kamen wie, verpisst du dich mal wieder zurück in dein Asylantenheim oder sonst was. Da habe ich gemerkt, okay, gut, irgendwie müssen ja die Klassenkameradinnen von meiner Schwester anders leben. Und weil ich halt nicht im Kindergarten war und auch nicht in den Kindergarten gehen durfte, meine andere große Schwester auch nicht, hatten wir gar nicht so einen Kontakt zur deutschen Mehrheitsgesellschaft und deswegen war das für uns alles normal, was wir erlebt haben.
Sie durften nicht gehen, weil es eben diese Unsicherheit gab, also,
genau,
weil ihre Eltern nur geduldet waren und,
genau,
dann dürfen die Kinder nicht in den Kindergarten. 12 Jahre dauerte diese Unsicherheit für,
genau,
ihre Eltern. Haben Sie was von dieser Unsicherheit mitbekommen? Oder
absolut.
Haben Sie ihre, ja?
Absolut, jeden Tag. Umso älter wir wurden, umso klarer wurde es ja auch für uns, dass unser Verbleiben in Deutschland überhaupt nicht sicher ist. Und ich kann mich an viele Momente erinnern, wo ich in die Schule gegangen bin oder aus der Schule rauskam und mit einer Angst unterwegs war, vielleicht müssen wir nächste Woche gehen. Unser Status oder unser Aufenthalt wurde halbjährig manchmal verlängert.
Und dann kamen Sie in die Schule, ohne diese Kindergartenerfahrung,
ja,
vorher, ohne,
ja,
die Erfahrung mit dieser deutschen Mehrheitsgesellschaft, wie
und
Sie gerade
Sprache
gesagt haben,
ja,
und der Sprache auch. Das heißt, Sie haben da erst richtig Deutsch gelernt, oder
das
wie war das?
Das ist wirklich ein krasses Ding, weil ich weiß gar nicht, wie ich Deutsch gelernt habe, wenn ich ehrlich bin, weil wir haben in dieser Unterkunft, haben ja ganz viele Familien gelebt, von westafrikanischen Ländern, ostafrikanischen Ländern, aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens, ganz viele unterschiedliche Nationalitäten haben da zusammengelernt, viele durften, die meisten durften halt ja auch nicht in den Kindergarten gehen und wir haben irgendeine Form von Deutsch gesprochen, glaube ich, und von 0 bis 20 haben alle Kids auch zusammengespielt, wir haben also auf irgendeine Art und Weise kommuniziert und so richtig Deutsch gelernt haben, also grammatikalisch richtig, denke ich mal, habe ich in der Schule gelernt,
ja,
aber ich habe Deutsch auch immer geliebt, deswegen hat mir das auch immer Spaß gemacht.
Ein Beweis dafür, wie schnell Kinder lernen,
genau,
und wahrscheinlich auch für die Fähigkeiten ihrer Lehrer und ihre,
ja,
persönlichen Fähigkeiten,
ja,
dann.
Ja.
Ja. Das war eine Zeit damals, als Ihre Eltern nach Deutschland kamen, da war, wie soll ich sagen, Ausnahmezustand möchte ich nicht nennen, aber es war keine schöne Zeit.
Ja.
Also viele in meinem Alter natürlich erinnern sich sehr daran, ausländerfrei war das Unwort des Jahres,
ja,
91, dann gab es Lichtenhagen, Mölln, Solingen.
Ja.
Das wird Ihre Eltern natürlich auch betroffen,
ja,
gemacht haben und war für sie Thema.
Ja, Das ist etwas, was ich tatsächlich erst so im Rückblick realisiert habe. Also für mich sind ja quasi diese Zeit, die wir seit 2015 haben, also einmal positiv eine Willkommenskultur und dann aber schon auch rechtsterroristische Aussagen, die getroffen werden und so weiter oder Aktionen. Das ist ja für mich etwas, was ich in meinem bewussten Leben zum ersten Mal realisiere. Und immer wenn ich mit Menschen spreche, die das halt damals auch bewusst mitbekommen haben, unter anderem auch meine Eltern, dann sagen die natürlich, dass es für die jetzt nichts Neues quasi, wenn es so eine Diskursverschiebung gibt. Und das finde ich heftig. Also ich habe das nicht realisiert, dass in meinen ersten 5 unbeschwerten Jahren eine krasse Stimmung auch da war.
Ja. Wir werden noch weiter sprechen darüber, wollen erstmal Musik hören. Sie haben sich Musik auch ausgesucht.
Genau.
Zum Beispiel Yusun Dur,
ja.
7 Seconds.
Genau.
Herrlich, 7 Seconds away. Ja, ein Radiosong seit vielen Jahren, wird viel zu selten gespielt. Das Warum stimmt. der? Welche Beziehung haben Sie zu dem?
Ich habe versucht, Lieder rauszusuchen, zu denen ich jetzt eine Beziehung hatte oder früher eine Beziehung hatte. Und das ist ein afrikanischer Künstler aus Westafrika, der auch in der Mainstream-Musik angekommen ist. Und das fand ich halt einfach spannend, weil zu Hause haben wir viel westafrikanische Musik gehört. Aber so in der Popkultur ist das null angekommen. Und das ist ein popkultureller Song, der wirklich hier, glaube ich, fast jeder zweite kennt.
Aminata Touré. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, was Aminata heißt. Wissen Sie es?
Ist ein arabischer Name und auch ein muslimischer Name. Und Amina heißt Prinzessin.
Okay.
Und ich glaube auch die Gewissenhafte oder so. Das
die Vertrauenswürdige.
Oder die
Vertrauenswürdige, ja. Das ist eigentlich noch schöner, als gewissenhaft zu sein, oder?
Ja, das stimmt.
Wenn man ihr nebenbei auch noch vertrauen kann. Ja. Auch Frau des Friedens und der Harmonie. Mhm. Auch das wird gerne in einem Vornamenlexikon ausgeschrieben. Also ist alles wunderbar. Das ist ja eigentlich ein Name wie Programm für eine Politikerin. Im Bestfall.
Das stimmt.
Ja. Wie viele Aminatas nach dieser Definition sehen Sie sonst noch so im Landtag um sich herum? Vertrauenswürdig, gewissenhaft und so.
Doch, da sind natürlich super viele. Erstmal meine gesamte Fraktion.
Ja, natürlich.
Und natürlich viele andere auch aus der Opposition, bis auf bei der AfD. Und das ist nicht das, was uns trennt. Das, was uns trennt, sind die Wege oft, um Politik zu gestalten.
Was bedeutet Ihnen Vertrauen?
Vertrauen ist das A und O in der Politik. Und gerade wenn man, so wie wir es gerade tun, in einer Koalition arbeitet, man kann vieles beschließen. Das tut man ja auch in Form von Koalitionsverträgen. Wenn man nicht das Vertrauen hat, dass es umgesetzt wird, dann haben wir das, was in Berlin passiert, eine GroKo, die sich nicht vertraut und die sich öffentlich zerlegt.
Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Aminata Touré ist mein Gast. Das ist ein Name, der auf der internationalen politischen Bühne schon eine große Rolle gespielt hat. Wer Aminata Touré bei Wikipedia eingibt, der findet die ehemalige Ministerpräsidentin des Senegal, UNO-Funktionärin und Menschenrechtsaktivistin. Das ist schon mal nicht schlecht. War das Vorbild für Ihre Eltern bei der Namenswahl?
Haben die Aminata auch an ist tatsächlich ein sehr üblicher und häufiger Name in Westafrika.
Das war Zufall dann.
Ja, die waren nicht sonderlich kreativ, was die Namensgebung angeht, wenn man ehrlich ist. Und meine Tante heißt auch Aminata.
Okay.
Zwei Tanten.
Und Touré scheint auch ein sehr häufiger Name zu sein, genau. Denn der Präsident, der 2012 beim letzten Putsch in Mali aus dem Amt getrieben wurde, der hieß auch Touré.
Genau.
Mit dem sind Sie nicht verwandt.
Nee.
Ist Touré sowas in Mali wie hier, ja, Andresen oder Hansen oder Petersen?
Absolut.
Ein Sammelbegriff tatsächlich. Okay. Sie haben im vergangenen Jahr geheiratet, nur wenn wir gerade bei Namen sind. Ihr Mann, Joschka, sein Vorname. Muss man so heißen, wenn man grüner ist überhaupt? Das habe ich mir natürlich sofort
gedacht. Wird oft gefragt.
Ja, klar. Aber muss man nicht?
Muss man nicht.
Seine Eltern gedacht.
Ja.
Ja, okay. Der heißt jetzt auch Touré.
Genau.
Ja, weil Sie auf Ihren Namen partout nicht verzichten wollen.
Ja, das war uns vier Schwestern immer klar, wir werden unseren Namen immer behalten. Und so ist es auch geblieben. Ich meine, wir haben natürlich dann drüber gesprochen. Ich habe ihm nicht gesagt, meine drei Schwestern und ich haben das beschlossen. Aber wir haben dann drüber gesprochen und fanden wir gut, die Entscheidung.
Ja, klar, beschließen kann man ja viel, aber man muss das ja dann auch durchsetzen bei seinem Partner.
Das ist Vertrauen ist das Stichwort.
Ja. Wir ziehen jetzt so ein bisschen an Ihren malischen Wurzeln dann tatsächlich. Wie viel Malierin steckt in Ihnen? Sie sind in Deutschland geboren, Sie sind Deutsche, aber natürlich mit Ihren Eltern aufgewachsen.
Klar.
Also wie viel ist da in Ihnen?
Natürlich alles, was man mit auf den Weg gebracht bekommen hat, ne? Sei es Essen, Kultur, Musik, das war halt alles immer völlig Usus. Ne? Also, dass wir uns super also Musikvideos haben wir uns super viele, Kassetten, alles mögliche. Unsere Eltern haben uns schon versucht, auch nahezubringen, wo kommen die her und wo kommen wir ein Stück weit auch her. Und deswegen verstehe ich mich auch als Afrodeutsche. Also ich habe beides in mir vereint und könnte es nicht zu einem Prozentteil aussagen, was bin ich mehr. Aber natürlich allein schon durch den Faktor Hautfarbe setzt man sich viel damit auseinander, weil man noch viel darauf angesprochen wird. Ich werde oft gefragt, ja, warum sprichst du so viel über deine Hautfarbe oder warum ist das für dich ein Thema? Weil mit dieser Hautfarbe viele, viele Dinge einhergehen. Und
für sich selbst meinen Sie jetzt?
Ja.
Erstmal, ja.
Genau.
Mhm.
Und auch in der Außenwahrnehmung, ja. Also sei es jetzt irgendwie rassistische Erfahrungen, sei es irgendwie Fragen, wo man herkommt, ja, das höre ich jeden Tag bestimmt, ja. Und dann, wenn man so oft gefragt wird, setzt man sich natürlich auch damit auseinander. Ja. Also am Anfang war ich schon so, dass ich gedacht habe, ich bin halt Deutsch, Punkt. So, ne, ich bin hier aufgewachsen, das ist es.
Aber allein das wirkt ja schon für Fragezeichen bei vielen, oder?
Ja.
Die solche Fragen stellen,
ja.
Dann immer wieder.
Ja, ja,
also
genau.
Man will ja was anderes hören,
genau,
auch in
genau.
dem Moment. Wenn Sie sagen, ich bin aus Deutschland oder bin aus Neumünster,
ja.
Es ist nicht die Antwort, die man erwartet und hören möchte dann auch
genau,
bei vielen.
Genau, nicht zufriedenstellend für viele. Und deswegen setzt man sich natürlich auch viel damit auseinander, weil man von außen auch gedrängt wird, sich damit auseinanderzusetzen.
Bevor Sie mit 13 ne, nach Mali gefahren sind, in das Land Ihrer Eltern, das war das einzige Mal, dass Sie da gewesen sind, was haben Ihre Eltern Ihnen erzählt über das Land vorher schon?
Also sowohl die positiven wie auch die negativen Dinge. Ich meine, wir haben natürlich irgendwann die Frage gestellt, warum sind wir eigentlich in Deutschland? Also scheinbar ist es ja nicht wirklich unsere Heimat, weil das immer wieder in Frage gestellt wird und weil wir keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus haben. Und da haben sie uns erzählt, wie sie aufgewachsen sind natürlich. Ne? Und gerade meine Mutter ist in sehr, sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und so Sachen, die sie erzählt hat, wie, keine Ahnung, keine Schuhe gehabt zu haben, auf dem Boden geschlafen zu haben. Das waren so krasse Sachen da, wo wir immer gedacht haben, okay, uns geht's im Vergleich zu dem, wie meine Mutter aufgewachsen ist, ziemlich gut. Und das haben sie uns auch immer wieder gesagt. Sie haben immer den Vergleich gezogen, haben gesagt, wir haben ein absolutes Privileg, hier leben zu dürfen und dass wir hier aufgenommen worden sind, auch wenn es unsicher ist, weil sie einfach unter bitterarmen Verhältnissen aufgewachsen ist.
Wie haben Sie das Land dann erlebt und die Menschen, als Sie dort waren?
Das war total krass. Krass natürlich für einen, weil ich war noch nie vorher in einem Land da, wo alle Menschen so aussahen wie ich. Das kannte ich ja einfach nicht, ne? Das haben viele erzählen das ja immer als Urlaubsereignis und sagen, ja, da war ich die einzig weiße Person auf einmal, dann sage ich immer, welcome to my life. Das war schon immer so bei mir. Aber trotzdem war es einfach so, dass man, da habe ich noch viel mehr gemerkt, wie deutsch ich eigentlich bin. Das merkt man am meisten als jemand, der einen Migrationshintergrund hat, wenn man woanders ist, weil man durch die Attitude, durch die Art und Weise, wie man kommuniziert, sich bewegt, wie man Kleidung trägt, schon als anders gesehen wird.
Mhm. So, und das heißt, Sie wurden da auch gar nicht quasi als eine von uns wahrgenommen?
Nein, leider nicht. Das war ein bisschen erschreckend, weil wir dachten immer, die Erfahrungen, die wir in Deutschland machen aufgrund unserer Hautfarbe, würden wir in Mali nicht haben. Und immer wenn wir auf der Straße waren, hieß es dann, haben die Leute uns immer angesprochen und gesagt, les Américaines oder les Françaises oder so. Und haben immer gedacht, wir kommen aus irgendeiner dieser Länder. Und dann haben wir uns gedacht, gut, wie kriegen wir es hin? Wir hatten ja natürlich unsere Kleidung aus Deutschland mit dabei und sahen sehr westlich aus. Und dann haben wir uns Kleider schneidern lassen. Also traditionelle Kleidung schneidern lassen. Und dann hatten wir die an und dann dachten wir so, okay, jetzt sind wir undercover.
Jetzt
sind wir wirklich inkognito.
Ja.
Und dann ist ein Typ auf dem Motorrad an uns vorbeigefahren und winkte so und meinte, ja, hi, Amerikanerin, wie geht's euch? Und wir saßen dann und haben gedacht, das kann doch nicht sein. Also selbst wenn wir diese Kleidung tragen, aber man merkt es einfach, ne, wie man sozialisiert ist und wie man dann quasi ein bestimmtes Auftreten hat.
Das heißt, es konnte für Sie auch gar nicht so ein Gefühl sein, wie ich komme hier nach Hause, beziehungsweise dann die Heimat meiner Eltern, die ja in gewisser Weise auch meine Heimat ist.
Ja.
Die das auch ein bisschen desillusioniert wahrscheinlich.
Absolut.
Dann, oder?
Und das hat vor allem mir auch nochmal deutlich gemacht, ich lasse mir von niemandem sagen, was meine Heimat ist. Also das, was man mir mal versucht hat zu sagen, also durch Sprüche wie, geh doch zurück in deine Heimat und ne und verpiss dich in deine Heimat, du bist ja nicht zu suchen und so weiter, dass das halt einfach nicht richtig ist. Die Leute machen das anhand meiner Hautfarbe fest, wo ich vermeintlich hingehöre, aber ich bin hier aufgewachsen, wie alle schleswig-holsteinischen Kids hier aufgewachsen sind und ich weiß, dass wir nach Hause gefahren sind und ich da das Gefühl hatte, ich fahre jetzt nach Hause. Also dieser Begriff oder die Auseinandersetzung mit was ist mein Zuhause, ist mir in dem Moment am bewusstesten geworden.
Wie verbinden Sie die Erfahrung Ihrer Familie, dann wirklich mit Ihrer politischen Arbeit?
Also für mich geht es um mehr als meine eigenen persönlichen Erfahrungen, die ich mache, sondern ich sehe im Austausch mit vielen, die den gleichen Hintergrund haben wie ich, dass sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und dann wird es ja politisch relevant, weil es nicht darum geht, quasi meine Vergangenheit zu verarbeiten in Form von Politik, Politik, sondern die von kollektive Erfahrungen, die gemacht werden.
Ja. Aber Sie haben ja auch ein anderes Verständnis natürlich.
Absolut. Ne?
Also anderes Verständnis dafür, wenn jetzt zum Beispiel, oder ich frage mal so, was denken, was wissen, was verstehen Sie besser, wenn es im Landtag zum Beispiel geht um anwachsende Kriminalität in der Flüchtlingsunterkunft in Bo steht. Und wenn man dann nach Lösungen sucht, dann gehen Sie anders ran. Ja.
Das glaube ich und hoffe ich, dass ich das tue, weil natürlich genau diese Komponente, neben dem, dass ich mich wissenschaftlich damit auseinandergesetzt habe, dass ich in diesem Bereich gearbeitet habe, natürlich die Komponente hinzukommt, die eigenen Erfahrungen, die man gemacht hat. Und das ist auch ein Grund, warum ich in die Politik gegangen bin, weil ich gemerkt habe, es wird immer so viel über Migration, über Flüchtlinge gesprochen und ich sehe ausschließlich Menschen, die diese Erfahrung selbst nicht gemacht haben. Ich habe immer Nachrichten geguckt und dann hieß es immer so, ja, die Flüchtlinge, die Migranten und so weiter. Und ich habe wirklich, das ist mir irgendwann mal ganz bewusst aufgefallen, gedacht, das muss so krass sein, Migrant in Deutschland zu sein, bis ich dann im zweiten Moment gemerkt habe, die reden über mich. Und da habe ich gedacht, das kann einfach nicht die Darstellung sein, die man pauschal über eine Gruppe trifft.
Das heißt, Sie haben sich gar nicht angesprochen gefühlt,
Null.
Weil Sie eine ganz andere Wahrnehmung haben.
Absolut.
Ja.
So, da wurde in meinem Namen gesprochen oder über mich gesprochen von Leuten, die sich scheinbar nicht mit den Personen auseinandergesetzt haben. Das war zumindest meine Wahrnehmung und diese Wahrnehmung teile ich mit vielen Leuten, dass so viel über uns gesprochen wird im Zusammenhang mit Kriminalität, im Zusammenhang mit irgendwie, gehören wir eigentlich hierhin oder nicht. Also immer mit irgendwas Negativem verbunden. Und da habe ich gedacht, das kann eigentlich nicht sein. Wir sind genauso Teil dieser Gesellschaft, sind Teil dieser Wirtschaftskraft, die wir sind, Teil dieser Gesellschaft als solches, wie sie erfolgreich ist. Warum werden wir eigentlich immer nur im negativen Kontext dargestellt? Und da wollte ich meinen Beitrag zu leisten, für viele ein Sprachrohr zu sein.
Das tun Sie jetzt, das sind Sie. Aber was denken Sie, warum fällt Ihnen jetzt als 26-Jähriger diese ja doch recht einzigartige Rolle zu? Warum sind es nicht, wir haben vorhin über die 90er Jahre gesprochen, viele, die damals auch schon 20, 30 waren, warum sind die nicht in der Politik? Also warum fehlt es oder fehlte es vor Ihnen an diesen Sprachrohren?
Also einmal gibt es mit jemandem wie zum Beispiel Seppi Mediatli aus der SPD ja durchaus jemand, der aus der migrantischen Community selbst kommt, einen Hintergrund hat.
Das ist irgendwie noch die Stufe davor.
Genau, das ist natürlich also, die Gastarbeitergeneration und beziehungsweise die Kids der Gastarbeitergeneration. Und bei mir ist es letzten Endes auch nichts anderes, weil wenn man darüber nachdenkt, dass meine Elterngeneration in den 90ern hergekommen ist, bin ich ja die zweite Generation. Und das ist gar nicht unüblich, dass erst in der zweiten Generation dann vielleicht auch eine andere Form des Selbstverständnisses der Zugehörigkeit gehört. Also meine Mutter ist auch jemand, der komplett sagt, Deutschland ist mein Zuhause, so, auch wenn sie, inzwischen hat sie mehr Zeit hier verbracht als in ihrer Heimat, so, ne, das entwickelt sich auf jeden Fall auch, aber bei mir war es von Tag 1 so, dass ich dachte, okay, das ist mein Zuhause und meine Mutter, ich habe viele Gespräche mit ihr geführt, da wo sie gesagt hat, aber ich bin begeistert davon, für wie selbstverständlich du es hältst, dich als Deutsch zu definieren, obwohl dir fast jeden Tag entgegengeschleudert wird, dass du es nicht bist. So. Und das ist, glaube ich, den Konflikt, den wir so in der zweiten Generation auch für die nächsten und nachkommenden Generationen ausfechten müssen, dass wir mit einer Selbstverständlichkeit auch akzeptiert werden.
Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk, nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Musik, wir lieben Schleswig-Holstein. Moin!
Mein heutiger Gast ist 20 Jahre jünger als ich, könnte meine Tochter sein und regiert dieses Land mit. So alt ist man tatsächlich schon. Aminata Touré von den Grünen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wir machen hier auch daran merkt man natürlich das Alter. Hier werden schon Instagram-Stories gemacht.
Klar.
Um uns herum. Ich möchte bitte markiert werden. Können wir das bitte Ihrer persönlichen Referentin auch mitteilen?
Absolut.
Auch in meinem Alter sind Follower noch wichtig. Kommen da Sticker drauf oder was? Wie läuft das dann
Ich bin nicht so ein Sticker-Mensch. Aber klassisch mit Text irgendwie.
Lieblingsfilter?
Oh, Jakarta heißt er.
Jakarta?
Ja.
Ich liebe New York.
Okay, cool.
Ja, hat vielleicht mit meinem hellen Teint zu tun.
Ja,
das gibt immer noch so ein bisschen. Ja,
Filterkompatibilität ist ein Thema, weil man mit unterschiedlichen Hautfarben einen Filter drüber legen möchte.
Ist so, ne?
Ja, am schlimmsten ist es mit meinem Kollegen Lasse Petersdotter. Der ist sehr weiß und ich bin halt sehr schwarz und da kriegen wir in der Regel keinen richtigen Filter.
Und man kann immer nur einen pro Bild. Ja,
ja,
es ist so. So, hier werden noch Fotos gemacht. Das ist Ihre Referentin jetzt auch hier.
Genau.
Ja. Ist auch noch sehr jung, oder?
Ja, wir sind gleich alt.
Verrückt,
ja.
Oder? Wie ist das so im Landtag, wenn man dann da so als die ganz junge Fraktion sich im Aufzug trifft mit den Älteren?
Ja, wie ist das? Also inzwischen habe ich mich ja total dran gewöhnt.
Aber die sich auch dran gewöhnt, das ist ja wahrscheinlich eher.
Ja. Ja, die sehen mich ja oft. Am Anfang war das schon komisch, weil wenn man natürlich, ich meine, wie alt, ich war 24, als ich in den Landtag gekommen bin und war eigentlich natürlich dann irgendwie während des Studiums und so weiter immer von Leuten umgeben, die genauso alt waren wie ich. Und jetzt bin ich halt natürlich von Leuten umgeben, die so alt sind wie meine Eltern oder Großeltern. Groß ist es. ist Großeltern zu hart, weiß ich gar nicht.
Nö, da sind schon auch Großeltern
dabei. Ich glaube schon, dass einige meine Großeltern sein könnten. Ja. Genau, also das ist natürlich ein anderes Umfeld an Leuten. Daran muss ich mich auch gewöhnen, muss ich ehrlich sagen, wenn man von so einem ganz jungen Umfeld zu so einem, ja schon, anderem Umfeld kommt, klar.
Wir haben das zu Beginn unserer Sendung besprochen, wir haben es geklärt, sie bezeichnen sich als Schwarze oder als Afrodeutsche, weil sie mit schwarzer Haut in Deutschland geboren sind. In welcher Situation, zu welcher Zeit in Ihrem Leben, ich meine, Sie haben so ein bisschen auch schon erzählt, haben Sie bewusst erkannt, das, was ich hier erlebe, das fühlt sich nicht nur blöd an, sondern das ist auch wirklich rassistisch.
Ja, eigentlich durchgängig. Also so die ersten so bewussten Erinnerungen, die ich habe, ist auf jeden Fall, als wir dann, nachdem wir in der Flüchtlingsunterkunft waren, in unserer ersten Wohnung gewohnt haben. Und meine Schwester und ich an irgendeinem Sonntag mal spazieren gegangen sind und wollten irgendwie Naschen kaufen. Und dann sind wir zurückgegangen und ich glaube, wir waren echt so 6 und 7. Meine Schwester ist ein Jahr älter als ich. Jemand ist auf uns zugekommen zu Fuß und hat uns beleidigt und angespuckt und alles mögliche und uns rassistisch beleidigt. Und dann kam jemand im Auto dran vorbei und da war ich so froh drum, weil es beide Seiten gezeigt hat, die man auch in der Gesellschaft haben kann. Ein erwachsener Mann auch, der dann meinte, hör sofort auf, diese Kinder zu beleidigen. Also wir waren halt am Ende, ne? In dem Moment, wir wussten nicht, was wir machen sollten und es war noch ein bisschen hin bis zu uns nach Hause und dann ist der eingeschritten und da sind 2 Sachen für mich bewusst geworden auch oder wenn ich das so rückblickend, einerseits wir haben Probleme mit Rassismus, mit Rechtsextremisten, mit Rechtsterrorismus und auf der anderen Seite gibt es aber eine große und starke Kraft von Zivilcourage, von Leuten, die Rassismus nicht in Ordnung finden. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt unbedingt jetzt jemand war, der jetzt irgendwie, weiß nicht, unbedingt politisch aktiv war oder sonst was, sondern der das gesehen hat und gesagt hat, das geht nicht. Und da war ich froh drum, weil es diese Seite auch gezeigt hat.
Aber wie schön, dass Sie das auch für sich so quasi dann abgespeichert haben. Dass Sie, ich meine, es wäre bei den Erfahrungen, und ich glaube, der Alltagsrassismus wird Ihnen nicht nur als 6-7-Jährige begegnet sein, sondern wahrscheinlich bis heute.
Bis heute, klar.
Dass Sie hätten wahrscheinlich allen Grund zu sagen, ich verliere auch ein bisschen den Glauben an dieses Land, an meine Mitmenschen.
Ja, und diesen Moment hatte ich nie. Diesen Moment hatte ich nie und das hat auch wiederum viel mit meiner Mutter zu tun. Ich meine, die hat ihr Abschluss wurde nicht anerkannt. Sie musste immer in Jobs arbeiten, die eigentlich nicht ihrer Qualifikation entsprachen. Sie wusste nicht, ob sie hier bleiben kann und so weiter und so fort. Aber meine Mutter war nie verbittert. Meine Mutter war immer guter Ding und hat immer gesagt, wir haben Glück und es ist gut, dass wir hier leben dürfen. Und das hat voll abgefärbt bei mir.
Sie haben gerade gesagt, das ist ihr Kampf, ja, den Sie ja früh begonnen haben. Auch tatsächlich schon an der Schule, der Gemeinschaftsschule Falderer damals, das Projekt Schule gegen Rassismus ins Leben gerufen. Jetzt waren Sie vor kurzem mal wieder da. Erstmal, das stelle ich mir ganz komisch vor. Ich sage mal, wenn Landtagsabgeordnete an ihre Schule von damals gehen, dann sind die Lehrer meistens nicht mehr da und es hat sich ganz viel verändert. Ja. Sie werden wahrscheinlich all Ihre Lehrer von damals oder ganz viele wieder getroffen haben und kommen jetzt als jemand, der mitentscheidet auch darüber, was weiß ich, wie viel Finanzen an die Schule gehen zum Beispiel im Landtag. Wie begegnet man Ihnen dann da?
Also erstmal ist es ganz schön, dass viele Lehrer total stolz draufblicken, so, ne? Nicht jeder Lehrer hat was damit zu tun. Viele haben einem auch Steine in den Weg gelegt. Aber es gibt auch super viele Lehrer, die total supportive waren und die total unterstützend waren. Und bei denen ist es super schön, die wieder zu treffen und zu merken, die haben halt ihren Beitrag auch dazu geleistet, dass man mit einem bestimmten Selbstverständnis auch rausgegangen ist aus der Schule.
Nun ist nicht das ganze Leben ein Schulprojekt?
Ja.
Ja, Sie sind jetzt an einer ganz anderen Stelle. Was tun Sie heute in der ja sehr viel einflussreicheren Position als Landtagsabgeordnete gegen Rassismus?
Ja, wir haben 2017 ja einen Koalitionsvertrag geschrieben und wir hatten 12 Hauptverhandlerinnen von den Grünen. Eine davon war ich und habe mich unter anderem für das Thema Rassismus natürlich oder gegen Rassismus eingesetzt und habe dafür gekämpft, dass wir einen Landesaktionsplan gegen Rassismus auf den Weg bringen werden. Und genau daran arbeiten wir und das ist etwas total Schönes zu sehen, dass man tatsächlich was verändern kann durch die Teilhabe in einer Regierung.
Mischen Sie sich auch ein, wenn jemand einen Schaumkuss unter seinem früheren Namen bestellt?
Ich meine, erstmal, man muss ja sagen, Menschen haben manchmal schon auch Hemmungen, bestimmte Sachen zu sagen, wenn sie jemanden sehen, den es betrifft. Deswegen habe ich nicht so oft diese Diskussion, dass Leute es in meiner Gegenwart sagen. Wenn sie es machen, dann versuche ich den Leuten immer zu erklären, warum dieses N-Wort ein Problem ist. Und bei den meisten, selbst wenn sie immer mit einer ganz klaren Position reingehen, nach der Unterhaltung gibt es ganz oft Einsicht. Und es geht nicht um eine Befindlichkeit im Sinne von, mir passt das Wort nicht. Ich weiß, dass ich mit bestimmten Menschen schon auseinander Auseinandersetzung hatte. Ja, das heißt ja auf Latein nur schwarz, aber Sprache ist mehr als die ursprüngliche Bedeutung, sondern was haben wir mit dieser Sprache gemacht, was wollten wir damit zum Ausdruck bringen? Und das hat einen ganz klaren historischen Hintergrund und dieses Wort wurde benutzt, um Menschen während der Sklavenzeit zu degradieren und bis heute ist es nie nett gemeint. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der das gesagt hat, weil er das total nett meinte. Und ich habe ganz konkrete Erfahrungen, viele andere Schwarze übrigens auch, dass du auf der Straße stehst und jemand dich mit dem N-Wort beleidigt. Ich hatte das in Kiel irgendwann, dass ich mit meiner Schwester irgendwo lang gelaufen bin und die uns hinterher gerufen haben, ihr scheiß N-Punkt. Ja? Das heißt, wenn Leute mir versuchen zu erklären, das ist nicht böse gemeint, dann sage ich denen doch, meine konkreten Erfahrungen zeigen ganz genau, dass sie es in einer sehr bedrohlichen Situation gemacht haben, nachts irgendwo, ja, oder tagsüber, um einen zu diskreditieren. Und diese Begriffe herrschen aus einer Zeit oder stammen aus einer Zeit, in der schwarze Menschen Menschen zweiter Klasse waren. So.
Lassen Sie uns an der Stelle auch über Musik reden.
Ja.
Ja, über schwarze Musik. Ja, wir sind jetzt nicht so der Rap-Sender.
Ja.
Rap hat natürlich eine ganz besondere Bedeutung. Mhm. So. was haben Sie geflüstert? Muss auch in die Story.
Ja, ja, unbedingt.
Welle Nord spielt Rap. Und zwar BSMG. Das steht für Brüder schaffen mehr gemeinsam.
Ja.
Platz an der Sonne heißt der Song.
Ja.
Warum der?
Der Song Platz an der Sonne, also Platz an der Sonne oder beziehungsweise die Band BSMG ist für mich einer der großartigsten afrodeutschen Bands, die es gibt. Und sie machen halt, sie kombinieren rassismuskritische Musik mit extrem gutem Rap. So, und das gibt es nicht so oft. Ich muss echt sagen, dass ich finde, es gibt auch super vielen so Rap, der versucht irgendwie kritisch zu sein, der dann, den ich nicht gerne höre, weil ich den von der Kunst her nicht gut finde. Und ich finde, BSMG kriegt beides gut hin.
Ja.
Und ich finde mich wieder. Und es ist vor allem auch, was die richtig großartig hinbekommen, ist historische Kontexte einfach mal zu rappen. Das ist also, wenn man sich das Album durchhört, dann braucht man sich all diese Fragen über das N-Wort und so weiter gar nicht mehr zu stellen, weil die erklären es einem einfach in
Der Party. Rap als solcher hat ja auch eine Bedeutung. Ne?
Ja.
Also,
für die schwarze Community, ja. Absolut. Ist geboren aus der schwarzen Community in den Vereinigten Staaten. Ja.
Aminata Touré ist mein Gast, seit 2 Jahren die jüngste Abgeordnete des Schleswig-Holsteinischen Landtags. Wie lange sind Sie eigentlich noch die jüngste bis zur nächsten Wahl dann ja wahrscheinlich?
Je nachdem.
Ja.
Also es kann bei uns ja auch noch andere Entwicklungen geben. Ja. Je nachdem, ob Rasmus Andresen in den Landtag zieht, würde bei uns ja jemand nachrücken und der Kollege, der nach mir kommt, der ist jünger als ich.
Und dann? Wäre blöd? Oder?
Nee, absolut. Nee. Da bin ich ja froh, dann kann er sich das immer anhören.
Ist auch
Nein, aber dann ist er der jüngste männliche und die jüngste weibliche. Dann ist
ja, ich fand es immer blöd. Ich war immer der jüngste in der Klasse,
ich
war
immer
der jüngste beim Radio, bei meinem ersten Radiosender, beim nächsten Radiosender war ich der Jüngste und so. Ich fand es immer doof, ehrlich gesagt.
Ich hatte das auch immer tatsächlich, weil ich halt mit 5 eingeschult worden bin, weil ich nicht in den Kindergarten gehen durfte. Also es hat sich immer durch mein Leben so durchgezogen. Aber ja, man lernt früh, sich zu beweisen.
Jetzt sind Sie seit 2013 Mitglied der Grünen.
Ja.
Warum die Grünen? Also hatten Sie so ein politisches Erweckungserlebnis?
Ja, hatte ich. Also erst einmal, einer der Gründe ist Cem Özdemir auf jeden Fall. Ich fand es halt total krass zu sehen, dass es jemanden gibt, der bei einer der bedeutendsten Parteien Deutschlands Vorsitzender ist, der auch einen Migrationshintergrund hat. Und ich hatte ein Praktikum gemacht nach meinem ersten Semester Studium. Habe das dann beim Flüchtlingsbeauftragten des Landes Schleswig-Holstein gemacht. Und habe dann gemerkt, okay, krass, viele Sachen im Flüchtlingsbereich sind immer noch problematisch. Und da habe ich mir angeguckt, welche Parteien positionieren sich eigentlich wie. Und bei den Grünen habe ich mich am nächsten dran gefühlt und habe aber auch gesehen, da ist noch Potenzial. Das geht noch weiter nach oben.
Genau. Ja. Robert Habeck ist ein Fan von Ihnen. Wie cool ist die denn, soll er gedacht haben. Es war der Landesparteitag damals.
Genau.
Sie waren da als Parteimitglied natürlich und haben dann gesagt, draußen ist gerade eine Demo gegen Nazis. Warum sitzen wir hier und reden? Lass doch alle mal rausgehen.
Genau.
Und das fand er cool. Und Sie sind dann auch rausgegangen, oder?
Sind wir, genau. Ja. Da gibt es auch ein Bild von der Situation, weil er war ja noch Minister damals und wurde dann irgendwie halt begleitet von der Polizei. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass er meinte so, oh, das war ihm so ein bisschen unangenehm und dachte sich so, vielleicht nicht so sonderlich cool, jetzt irgendwie so auf eine Demo zu gehen, auf so eine linke Demo quasi. Und ich habe in dem Moment gesagt, ich habe damit überhaupt kein Problem und ich fühle mich gerade als schwarze Frau ja sicher, wenn die Polizei da ist, weil, und auch das hat was mit meiner Geschichte zu tun, weil meine Eltern halt aus einem Land kommen, da wo solche staatlichen Strukturen, Gewaltmonopole nicht ganz eindeutig verortet sind, sondern die hin und her wirbeln und die zu Konflikten führen. In Deutschland haben wir es ganz klar, einen Grund, warum Rechtsstaatlichkeit bei uns funktioniert. Und deswegen habe ich ihm in dem Moment gesagt, ich bin froh, dass die Polizei da ist und sie ist da, um Demonstrationen zu ermöglichen, Meinungsfreiheit zu ermöglichen und uns aber auch auch zu schützen als Teile von einer Minderheit beispielsweise oder einer politischen Organisation.
Und das hat offenbar Robert Habeck so beeindruckt, dass er ihren Namen von da an auf dem Zettel hatte?
So ist die Geschichte, glaube ich.
So ist die Geschichte, so war es ja wahrscheinlich. So, und dann kam sie dann irgendwann auf den Platz von Monika Heinold. Und ich meine, diese Geschichte aus Neumünster zeigt ja, Debatten wichtig, aber rausgehen offenbar wichtiger. Jetzt sind sie aber im Landtag, da geht es um viel Debatten, um viel Reden, um Anträge. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass man auch die eine oder andere Zerreißprobe erlebt.
Voll. Ja,
man hat also viele Papiere und denkt, draußen ist das Leben.
Ja, und ich glaube, das ist das Falscheste, was man tun kann, wenn man in ein Parlament gewählt wird, nur im Parlament zu sitzen. Weil unsere Aufgabe hört ja nicht auf, mit den Leuten im Austausch zu sein. Und deswegen bin ich immer viel unterwegs, sehr viel, auch nach wie vor auf Demonstrationen bin ich für Flüchtlinge, für die Rechte von Frauen, für die Rechte von Lesben, Schwulen, Trans, Interpersonen und so weiter. Ja, alle Dinge, für die es sich zu kämpfen lohnt, bin ich auf jeden Fall auf der Straße nach wie vor im Austausch mit Menschen. Weil unsere Aufgabe als Abgeordnete ist ja nicht dann ab dem Moment, wo wir gewählt werden, da drin zu sitzen und die Wärme zu genießen, sondern die Position von draußen nach drin zu bringen.
Sie treffen ja Entscheidungen da drin auch im Bestfall. Ja, ne? Und die beruhen natürlich auf diesem ganzen demokratischen Prozess, der ja auch sein richtiger ist, aber mit viel Verwaltung eben zu tun hat und wahrscheinlich auch sehr langwierig.
Ja, aber ich finde, und das ist halt genau der Punkt, auf welcher Basis treffe ich meine Entscheidung? Das ist ja genau die Frage. Mache ich das nur mit mir selbst aus oder mache ich das mit den Menschen aus, die ich im Parlament vertrete?
Wie oft wird Ihnen dann in so einem Ausschuss jugendliche Ungeduld vorgeworfen?
Noch nie.
Nee?
Noch nie. Ich glaube auch nicht, dass ich da jetzt wie so ein verrückter Vogel rumlaufe. Ich habe eine sehr klare Haltung zu ganz vielen Themen und ich glaube, das ist das, was die Kollegen und Kolleginnen wahrnehmen von mir, dass ich mich sehr viel und sehr stark mit den Themen inhaltlich auseinandersetze und dann zu dieser Haltung stehe.
Für eine offene und gleichberechtigte Gesellschaft, das ist der Leitsatz, das steht auf Ihrer Internetseite.
Genau.
Sehr groß, gleich vorne. Wie viel Glauben daran ist nötig, um das zu erleben?
Also erstmal haben wir Grundlagen dafür. Das ist das, was mich immer auf die sichere Seite wiegt. Und das ist unser Grundgesetz und das sind die Menschenrechte, die universellen und die der Europäischen Union, auf die wir uns vereinbart haben. Deswegen ist das etwas, was meiner Meinung nach ist der Anspruch, das zu verwirklichen in die Realität. Wir haben es schon festgehalten, wir müssen es hinbekommen, es in die Realität hinzubekommen.
Sie haben noch einen Song mitgebracht. Mariah Carey und Whitney Houston.
Ja.
Ja, dass die beiden überhaupt mal gemeinsame Sache gemacht haben.
Ja.
When You Believe.
Ja.
Hören Sie in welchen Momenten?
Ich liebe Musik und ich habe selber früher halt auch gesungen. Und Mariah Carey und Whitney Houston waren einer der Songs, die ich früher im Gesangsunterricht halt auch immer gesungen habe. Und ich finde halt, dass das großartige Künstlerinnen sind. Also der Wahnsinn, was für ein Stimmvolumen und wie viele Oktaven die singen können. Und also da kriege ich bis heute jedes Mal Gänsehaut, wenn ich mir das bei YouTube anhöre.
Gesangsunterricht, das war aber nie was, was Sie dann weiter betrieben haben?
Ich habe gesungen mit einer Freundin zusammen und irgendwann habe ich das nicht mehr gemacht, weil irgendwie die Zeit dann auch dafür fehlte. Meine Mutter hat letztens gesagt, sie meinte, ihr war immer gleich, stehe auf irgendeiner Bühne. Auf welcher war sie sich nicht sicher? Und von daher, keine Ahnung, war ich schon immer ein Mensch, der gerne gesungen hat oder auf der Bühne stand.
Ja, okay, aber jetzt ist es eben die parlamentarische Bühne. Dann lassen Sie uns doch nochmal über Mali sprechen. Ja, das Land, aus dem Ihre Eltern nach Deutschland geflohen sind, in dem immer noch Familie ja von Ihnen lebt. Sie haben erzählt, dass Sie ja einmal erst da waren.
Ja.
Sehr, sehr eindrucksvoll auch erzählt von Ihren Erlebnissen damals und dass es eben nicht so das Gefühl war, quasi in die Heimat zu kommen. Würden Sie trotzdem gerne nochmal hin? Also haben Sie das vor, dahin zu fahren?
Absolut, absolut. Da würde ich gerne nochmal hin. Aber die Situation hat sich seit 2012 ja auch nochmal dramatisiert in Mali, dass das Auswärtige Amt auch Reisewarnungen ausführt. Ja, ne?
Von nicht dringend erforderlichen Reisen in einige Landesteile, einschließlich der Hauptstadt, wird abgeraten und deutschen Staatsangehörigen wird empfohlen, sich in der Krisenvorsorgeliste einzutragen, um eine schnelle Kontaktaufnahme im Notfall zu ermöglichen.
Genau.
Wenn man das über das Land seiner Eltern liest, das, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Das tut ziemlich weh und gerade meiner Mutter hat es weh getan, wieder zu erleben, dass das Land instabilisiert wird. Und dann muss man sich vorstellen, in dieser Zwischenzeit durften wir ja lange Zeit gar nicht nach Mali fahren. Und jetzt ist wieder so eine Phase, wo man da dort nicht hinfahren kann und einem davon abgeraten wird.
sind Bundeswehrsoldaten dort.
Ja.
Bis zum Juni ist ja noch geregelt, der Einsatz. 1400 Bundeswehrsoldaten, der gilt als der gefährlichste seit langem überhaupt für die Bundeswehr. Zwei Hubschrauberpiloten sind ums Leben gekommen, erinnern wir uns noch dran. Was antworten Sie denen, die sagen, die Bundeswehr hat in dem afrikanischen Land nichts verloren? Was sollen die da?
Ja, ich meine, es ist ja eingebettet in einem UN-Mission. Und das ist ja auch die Position, die wir als Grüne vertreten, wenn man sich dazu entscheidet, Bundeswehrsoldaten zu entsenden, dann immer nur im Kontext einer Friedensmission zusammen mit der Vereinten Nationen. Und das ist das, was gerade in Mali passiert. Die deutsche Bundeswehrsoldaten, über 1000 an der Zahl, sind in diesem MINUSMA-Einsatz, wie er sich nennt, dort unterwegs. Und bei diesem Einsatz ist zum ersten Mal bei mir auch die Situation gewesen, man kommt von so einer Fundamentalposition, grundsätzlich keine Bundeswehreinsätze und so weiter, schon auch nochmal weg, weil man merkt, Menschen sterben da einfach. Und ich meine, das habe ich erst vor kurzem jetzt in den Nachrichten gesehen, dass wieder ein Angriff war in Nordmali, da wo 135 Personen ums Leben gekommen sind.
Ja, bestialisch ermordet, ne? Nach dem, was man da gehört hat.
Genau, also Frauen, Kinder, Schwangere. Ja. Dann denkt man da anders drüber nach, weil man auch weiß, es trifft die eigene Familie und dann ist man da nicht mehr so klar, wenn es etwas Theoretisches für einen ist, sondern ganz reell für die eigene Familie.
Ja, persönliche Betroffenheit verändert, ne? Auch den Blick auf Umstände und auf Notwendigkeiten dann tatsächlich.
Und nichtsdestotrotz darf man natürlich nicht nur auf Basis dessen Entscheidungen treffen, aber deswegen finde ich diese Haltung auch völlig vernünftig zu sagen, nur eingebunden und eingebettet in UN-Missionen.
Hm. Sie haben ja Politikwissenschaften studiert. Wie sehr bekämpfen die westlichen Industriestaaten zum Beispiel in Mali Probleme, die sie ja als Kolonialmacht selbst gesät haben?
Wir haben als Grüne setzen wir uns ja viel damit auseinander, inwiefern bestimmte Klimakatastrophen ja auch Auswirkungen eines westlichen Lebensstils sind oder inwiefern auch die Auswirkungen des Kolonialismus verglichen in der Geschichte der Zeit, in der afrikanische Länder kolonialisiert waren, eigentlich angemessen ist, um zu erwarten, dass die Staaten jetzt komplett wieder berappelt sind. Also das ist immer so, Mali ist 1960 unabhängig geworden. Und wenn ich dann mit Leuten, mit so neunmal klugen Leuten spreche und sage, ja, warum ist es denn eigentlich so in den afrikanischen Ländern, warum stehen die noch nicht irgendwie auf beiden Beinen, da wo ich mir denke, so, was für ein Zeitabschnitt ist das denn im Kontext von Geschichte, der Menschheitsgeschichte, ja, in der 400 Jahre Kolonialzeit, 400 Jahre Sklavenzeit, alles mögliche, ja, dann finde ich das schon ein bisschen vermessen zu erwarten, die müssen sich jetzt irgendwie von einem Tag auf den anderen irgendwie berappeln. Und wir müssen umdenken als westliche Nation, die natürlich auf Kosten von Ländern des globalen Südens, wie man sagt, leben. So, und das merken wir am krassesten bei der Frage Klimaflucht.
Wie oft, oder haben Sie manchmal das Bedürfnis, der Familie in Mali zuzurufen, kommt her, ihr habt es besser?
Ich würde mir das gar nicht anmaßen zu sagen, kommt jetzt hierher, weil das ist deren Heimat und die leben da gerne. Und dort, wo es viele leben, zum Glück in nicht konfliktiven Regionen. Insgesamt haben wir einen regelmäßigen Austausch und die sagen, soweit ist alles in Ordnung bei denen.
Und wer denn kommt, hat es ja auch nicht leicht, hier schnell, ich sag mal, selbst wenn er bleiben darf, Fuß zu fassen. Sie haben von Ihrer Mutter gesprochen damals, bei der es ja sehr lange gedauert hat tatsächlich. Ne?
Ja.
Also bis sie wirklich sagen konnte, ich habe eine angemessene Arbeit, ich bin letztlich hier auch akzeptiert und angekommen, oder?
Genau, absolut. Es hat ja, wie gesagt, irgendwie halt Jahrzehnte gedauert, bis ihr Abschluss überhaupt auch erst anerkannt worden ist.
Ein französisches Abitur, ne?
Genau, französisches. Genau, Le Bac. Und sie hat ja auch studiert und beides wurde nicht anerkannt. Also und jetzt erst vor 5 Jahren, glaube ich, wurde Studium und Abitur überhaupt erst anerkannt als Abitur nur. Studium ist immer noch nicht anerkannt. Und das hat natürlich dazu geführt, dass sie, eigentlich quasi gar keinen Abschluss in Deutschland hatte.
Was würden Sie denn sagen, ist es heute schwerer oder leichter, als vor 26 Jahren hier Fuß zu fassen dann?
Viele Regelungen haben sich einerseits zum Besseren verändert, zum Beispiel was die Anerkennung von Abschlüssen angeht, ist es definitiv besser geworden. Wir sind immer noch nicht an einem Punkt, wo man sagt, hurra, aber es ist besser geworden. Das sagen auch viele Leute, die vor 25 Jahren hierher gekommen sind. Und dann gibt es teilweise auch Verschlechterungen, eine immer restriktiv werdendere Fluchtpolitik, die es insgesamt schwierig macht, hier Fuß zu fassen. Und es gibt aber auch Verbesserungen in Richtung zum Beispiel Sprachkurse. Ne? Meine Eltern durften beispielsweise damals keine machen. Das hat der Bund inzwischen verstanden, dass das keinen Sinn macht und man sich einfach Probleme schafft. Aber auch in dem Bereich hat der Bund dann halt wieder so eine verrückte Lösung gefunden. Einige dürfen Sprachkurse machen, andere nicht. Und das sind halt so Sachen, unter den heute geltenden bundesgesetzlichen Regelungen hätten meine Eltern heute immer noch keinen Sprachkurs machen dürfen. Also von daher, da denke ich mir immer so, wo hat das Lernen stattgefunden? Faktisch nicht so richtig. Es gibt Verbesserungen, es gibt teilweise auch Verschlechterungen.
Ein Abend mit Aminata Touré geht zu Ende. Wir haben am Ende immer noch diese Schnellfragerunde. Mhm. Das heißt, ich stelle eine Frage, Sie antworten kurz und knapp. Oh. Was Ihnen dazu einfällt, spontan. Okay. Ja? Gut. Das ist schwierig für Politiker.
Ja.
Aber in Ihrem Alter vielleicht noch nicht so.
Ja, ja? Ich hoffe es auch.
Die Älteren haben immer holen dann immer aus bei jeder Frage tatsächlich. Ich fühle mich stark, wenn
viele Menschen an meiner Seite mit mir kämpfen.
Meine größte Schwäche ist
zu viel gleichzeitig zu wollen.
Mali ist für mich
die Heimat meiner Eltern und ein Teil von mir.
An Jamaika mag ich
die Position und Perspektiven anderer Menschen mitzubekommen, die man selbst nicht vertritt.
Ja. Hätte ich jetzt fragen müssen, an Jamaika mag ich nicht, oder? Wäre das einfacher gewesen. Extrem deutsch an mir ist?
Sich an Regeln halten.
Frauenpower ist gut, weil
es notwendig ist und wir nicht in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben.
Wenn ich mit einem Fingerschnipsen etwas in der Welt ändern könnte, dann wäre das Erste.
Ungerechtigkeit.
Meine politische Karriere endet, wenn
ich das Gefühl habe, nichts mehr bewegen zu wollen und keine Ambitionen mehr zu haben.
Als deutsche Kanzlerin würde ich
Da würde ich eine Menge machen. Ich würde eine bessere Fluchtpolitik machen. Ich würde eine bessere Frauenpolitik machen. Ich würde eine bessere Sozialpolitik machen. Ich würde eigentlich alles anders und besser machen wollen.
Der Satz, wir schaffen das, ist für mich.
War wichtig und hat sich aber in der Gesetzgebung nicht immer wieder gespiegelt.
Ein Satz, den ich immer wieder von meiner Mutter gehört habe.
Es gibt nichts, was wir nicht machen können.
Wenn ich Auto fahre, dann
mag ich nicht gerne.
Bevor ich in ein Flugzeug steige,
habe ich Angst zu sterben.
Ist das so?
Flugangst? Ja, ich
hasse Flugangst. Ja. Ja. Ein alter Zopf ist für mich.
Oh, mit dem Sprichwort kann ich mal nichts anfangen.
Wenn ich mir Zöpfe flechte, dann?
Oh, das mache ich wirklich viel.
Wie lange dauert das?
Also wenn ich mir Rasthaare flechte, dann von 6 bis zu 12 Stunden ist alles drin.
Sitzt man, dann macht das dann quasi.
Ich mache die oft selber.
Ja, ja. An sich selbst vom Spiegel.
Ja.
Und 6 bis 12 Stunden. Hat das was Meditatives
voll,
dann auch? Ja,
voll. Ja, weil ich kann dann nicht arbeiten, nichts anderes mache, ich gucke nur eine Serie.
Man kann nicht aufs Handy gucken und so, ne?
Ja.
Ja. Aber Fernsehen gucken geht.
Genau, dabei. Ich gucke dann immer eine Serie.
Okay. Welche Serie gucke ich zurzeit? Stand jetzt hier nicht drauf,
Pose. Wo ich dachte. Pose heißt die.
Pose.
Mhm.
Worum geht's?
Es geht um eine Szene von lesbischen, schwulen, transsexuellen Menschen in den Vereinigten Staaten, die vor allem schwarz, Latinos und so weiter sind. Und das ist eine super krasse Serie.
Wenn Robert Habeck mich nach Berlin ruft, dann?
Wow, mit dieser Frage habe ich echt nicht gerechnet. Man wird nicht gerufen, man entscheidet sich selbst dafür.
Das ist nicht richtig, das glaube ich nicht.
Ich glaube das schon.
Das glaube ich nicht. Es würde das Telefon klingeln und es hieße, Aminata, kommst du zu mir nach Berlin? Das würde schon so passieren. Sie können ja nicht sagen, Robert, ich möchte nach Berlin.
Läuft es halt nicht, versuche ich ja gerade zu erklären.
Also
genau.
Der ruft mich an, meinen Sie?
Der ruft schon mal an und fragt, ob wir einen Kaffee trinken wollen in Berlin. Und dann sage ich auch gerne ja, wenn es darum geht. Aber wenn es um die Frage geht, in Berlin Politik zu machen, dann entscheiden wir sowas auf Parteitagen.
Okay, Lieblingsessen in der Landtagskantine.
Milchreis.
Am besten entspanne ich bei
Musik.
Dann wünsche ich Ihnen viel Entspannung. Sie werden sie nicht haben, weil Sie haben viel zu tun und viel zu arbeiten. Vielen, vielen Dank für dieses. Ich habe also begeistert an Ihren Lippen gehangen. Ich frage mich, ob meine Tochter ist 23. Mit 26 wird sie ihren Weg noch nicht gemacht haben. Es sieht gerade anders aus. Also Respekt und wir werden noch viel von Ihnen hören.
Dankeschön.
Danke, dass Sie da waren.
Danke fürs Gespräch.
Immer dienstagabends ab 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.